Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 79. Die Verfolger kamen viel schneller vorwärts als Königsau, welcher die Damen hatte berücksichtigen müssen. In verhältnismäßig kurzer Zeit erreichten sie Bouillon. Jenseits dieses Ortes erblickten sie zwei Personen auf einer Wiese. Dort hielten sie an.
»Seid ihr von hier?« fragte Richemont.
»Ja, Monsieur«, antwortete der Mann.
»Wer seid ihr denn?«
»Ich bin der Besitzer des Gasthauses dort, und das ist meine Frau.«
»Wie lange arbeitet ihr heute bereits hier?«
»Seit 2 Stunden.«
»Sind keine Reiter hier vorübergekommen?«
»Ja, doch.«
»Wie viele?«
4 waren es.«
»Soldaten?«
3 Soldaten, einer von den Dragonern und 2 Gemeinde.«
»Wer war der 4.?«
»Das muss ein Landsmann gewesen sein.«
»Ist euch an diesen Leuten nichts aufgefallen?«
Der Mann blickte seine Frau und sie ihn an.
»Soll man es verraten?« flüsterte er.
»Wer weiß denn, was das Klügste ist?«
antwortete sie ebenso leise, wie er gesprochen hatte.
Richemont bemerkte ihr Flüstern und ihre Ungewissheit und sagte,
»Ich bin ein Abgesandter des Kaisers. Ihr habt mir die Wahrheit zu sagen, wenn ihr nicht die Strafe bekommen wollt. Also, ist euch nicht etwas Ungewöhnliches an diesen Reitern aufgefallen?«
»Ja, doch«, antwortete der Mann zögernd.
»Was?«
»Einer von den Soldaten war ein Mädchen.«
»Ah, woher wisst ihr das?«
»Weil ihr das Haar aufging, als der Major sie vom Pferde hob.«
»Er hob sie vom Pferde? Weshalb?«
»Es mochte ihr übel geworden sein, denn er trug sie zum Wasser und gab ihr zu trinken.«
»Blieben sie lange hier?«
»Nein, sie ritten bereits nach kurzer Zeit wieder fort.«
»Wohin? Wohl jedenfalls nach Palaiseux zu?«
»Nein, sondern links da in die Berge hinauf.«
»Donnerwetter, was wollen Sie dort?«
sagte er zu Reillac.
»Sie fangen es nicht ganz übel an, uns zu entkommen.«
»Ja«, meinte der Baron, »da in den Bergen und Wäldern wird es uns verdammt schwer werden, ihnen auf der Spur zu bleiben. Wir sind leider keine wilden Indianer, welche jeder Fährte zu folgen vermögen. Aber nach müssen wir ihnen doch.«
»Das versteht sich ganz von selbst.«
Und zu dem Wirte gewendet, sagte er weiter,
»Ritten diese Leute sehr schnell?«
»Nein, sondern sehr langsam.«
»Haben sie mit euch gesprochen?«
»Kein Wort, aber den Major kennen wir.«
»Wieso? Wie heißt er?«
»Das wissen wir nicht. Er hat vor kurzer Zeit eine Nacht bei uns geschlafen.«
»Als Einkehrgast?«
»Ja.«
»In Uniform?« »Oh nein, er gab sich für einen Musikus aus Paris aus.« »Das ist eine Lüge. Ich will euch sagen, dass er ein preußischer Spion ist, den wir fangen wollen. Wohin führt der Weg, den Sie geritten sind?«
»Nur in den Wald, zu einer alten Kohlenbrennerhütte.«
»Nicht weiter? Nach keiner Stadt und keinem Dorfe?«
»Nein.«
»Das ist schlimm. Wie lange ist es her, dass Sie hier waren?«
»Vielleicht eine halbe Stunde.«
»Hurra! So erwischen wir Sie vielleicht noch, bevor der Weg aufhört und der Wald anfängt.«
»Ja, wenn Sie die Pferde anstrengen wollen, so ist es möglich, dass Sie sie noch bei der Hütte einholen.«
»Dann vorwärts!«
Er gab seinem Pferde die Sporen und lenkte in den schmalen Bergweg ein. Die anderen folgten. Es war schwer, hier reitend emporzukommen, aber die beiden Verfolger hatten keineswegs die Absicht, ihre Tiere zu schonen. Diese wurden vielmehr zum möglichst schleunigen Tempo angetrieben, und so kam es, dass die Entfernung sehr rasch zurückgelegt wurde. Richemont ritt voran. Er spähte höchst aufmerksam nach vorn und hielt eben, als er um einen Busch biegen wollte, sein Pferd plötzlich an.
»Was gibt es?« fragte Reillac.
»Da, sehen Sie.«
Bei diesen Worten streckte Richemont den Arm aus und deutete nach vorn. Reillac folgte mit seinen Augen der angegebenen Richtung.
»Hölle und Teufel«, sagte er, »das muss die Köhlerhütte sein.«
»Natürlich, und die beiden, welche da im Moose sitzen?«
»Das ist dieser verfluchte Florian.«
»Und der Soldat neben ihm? Er dreht uns den Rücken zu.«
»Ah, jetzt dreht er sich etwas herum. Richemont, das ist Ihre Mutter.«
Wahrhaftig, wer hätte diesem Weibe jemals zugetraut, sich in die Montur eines gemeinen Soldaten zu verstecken? Aber wo mögen die beiden anderen sein?
Königsau und Margot, jedenfalls im Inneren der Hütte.
Das glaube ich nicht, meinte der Kapitän kopfschüttelnd.
Warum nicht?
Weil ihre Pferde nicht zu sehen sind.
Ah, richtig. Sollten sich diese Leute getrennt haben, um die etwaigen Verfolger irre zu führen?
Unsinn, diese beiden werden ein wenig vorausgeritten sein. Sie sind ja Liebesleute.
Hole sie der Teufel, was tun wir?
Wir fallen natürlich über sie her, ganz plötzlich, so dass dieser brave Florian sich gar nicht zu verteidigen vermag.
Das ist am besten. Wir reiten heimlich um die Hütte herum, steigen ab, schleichen uns näher und überfallen sie von hinten.
Richtig, tun wir das. Vorwärts.
Sie ritten einen Bogen und gelangten an den Teil des Waldes, welcher an der Rückseite der Hütte lag. Sie stiegen ab und schlichen sich leise herbei. Die beiden, denen dieser Überfall galt, ahnten nicht, welche Gefahr ihnen so nahe war. Auch Tiger, der Hund, merkte nichts.
»Wird es nun bald wieder gehen, Madame?« fragte Florian.
»Ich hoffe es«, antwortete Frau Richemont. »Ich habe mich ein wenig ausgeruht und denke, dass wir aufbrechen können. Aber werden wir die beiden glücklich wiederfinden?«
»Natürlich.«
»Also, an einer Schlucht erwarten Sie uns?«
»Ja, ich kenne sie. Darf ich Ihnen in den Sattel helfen?«
»Ich bitte, lieber Florian.«
Sie erhob sich aus dem Moose. Florian wollte dasselbe tun, kam aber nicht dazu, denn ohne, dass ein Laut die Nähe der Verfolger angezeigt hätte, wurde er von 6 kräftigen Armen gefasst und niedergedrückt, nachdem zunächst der Hund durch einen Kolbenschlag unschädlich gemacht worden war, während 4 andere Arme sich um Frau Richemont schlangen.
»So, endlich haben wir euch«, sagte der Kapitän tief aufatmend.
Sie wandte ihm ihr Gesicht zu.
»Albin, mein Gott, es ist Albin«, rief sie auf das Heftigste erschrocken.
»Ja«, höhnte er, »es ist der liebe Albin, und mit ihm kommt der heißgeliebte Bräutigam, um sich seine Braut zu holen.«
»Verdammt, lasst mich los!« Mit diesen Worten machte Florian eine gewaltige Kraftanstrengung, um sich zu befreien, aber dies war ihm dreien gegenüber unmöglich.
»Bursche, füge dich«, meinte Rejac, »sonst geht es dir nicht gut. Du bist ein Lügner und Verräter.«
»Pah, ich reite spazieren, mit wem ich will«, meinte der Kutscher.
»Ja, aber der gegenwärtige Spazierritt wird dir schlecht bekommen. Wo ist dieser Monsieur Königsau?«
»Ich weiß es nicht.«
»Und Margot?«
»Jedenfalls bei ihm.«
Florian glaubte, dass es dem Leutnant doch möglich sein werde, mit der Geliebten den Verfolgern zu entkommen.
»Mensch, antworte besser, sonst bekommst du Hiebe. Wo sind die beiden zu treffen?«
»Ich weiß es nicht. Schlag dir mal zu.«
»Dazu ist es noch später auch Zeit. Übrigens irrst du dich, wenn du meinst, dass wir sie nicht finden. Die Schlucht, von welcher ihr vorhin redetet, wird nicht sehr weit entlegen sein.«
»Hier sind sie fortgeritten. Man sieht ihre Spuren.«
Während Richemont diese Worte sprach, deutete er auf die Erde.
»Wirklich«, antwortete Rejac, »es wird hier nicht sehr schwer sein, ihnen zu folgen.«
»Sie haben auf die Mama und den lieben Florian warten wollen. Wir dürfen uns also Zeit nehmen und können zu Fuße gehen.«
»Das wird das Beste sein. Zu Pferde geht es schlecht, aber vorher wollen wir dafür sorgen, dass diese 2 Vögel uns nicht wieder auffliegen.«
Florian wurde sehr fest, Frau Richemont aber leichter gefesselt. Die 3 Soldaten erhielten den Befehl, sie zu bewachen, und dann folgten Richemont und Rejac der Spur Königsaus. Diese hatte sich dem lockeren Waldboden tief genug eingedrückt, um leicht genug erkannt zu werden. Auch waren die Schritte der beiden unhörbar, so dass ihr Nahen nur schwer bemerkt werden konnte. So gelangten sie bald zu der Stelle, wo die Pferde angebunden waren. Richemont erblickte die Tiere zuerst. Er fasste den Gefährten am Arme und hielt ihn zurück.
»Halt«, sagte er, »sehen Sie dort die Pferde?«
»Natürlich, wo aber mögen die Reiter sein?«
jedenfalls in der Nähe.
Warten wir hier, bis Sie kommen?
Nein, ich habe nämlich so meinen Gedanken.
Welchen?
Sie haben an der Schlucht warten wollen. Daraus schließe ich, dass Sie das Innere derselben haben aufsuchen wollen.
Dazu müsste ein Grund vorhanden sein.
Allerdings, und zwar muss dieser Grund ein Geheimnis enthalten, denn Sie haben die beiden anderen nicht mitgenommen.
Es wäre doch merkwürdig, wenn wir hier etwas Wichtiges erführen.
Das ist sehr möglich. Schleichen wir uns also einmal am oberen Rand der Schlucht hin, aber leise und vorsichtig. Sie taten es und bemerkten gar bald Königsau, welcher mit Margot auf einem Steine saß und ihr etwas sehr Interessantes zu erzählen schien. Sie hörte sehr aufmerksam zu.
»Dort sitzen Sie«,
flüsterte Rayak.
»Ja, er erzählt, was mag es sein, wer es doch hören könnte.«
»Man könnte sie ja belauschen.«
»Das ist wahr. Gleich neben ihnen steht ja ein Gesträuch, welches dicht genug ist, uns zu verbergen.«
»Aber wenn sie uns bemerken?«
»Was ist da weiter? Wir fallen sofort über sie her. Margot wird sich nicht mehr wehren können.«
»Töten wir ihn?«
»Nur dann, wenn es nicht anders geht. Ist es aber möglich, so soll er leben bleiben, um seiner Strafe und unserer Rache willen.«
Obgleich der eine von ihnen vorher gesagt hatte, dass sie keine wilden Indianer seien, denen es möglich ist, der leichten Fährte zu folgen, gelang es ihnen doch, ganz unbemerkt, hinter das erwähnte Gebüsch zu kommen, wo sie sich niederduckten und so nahe waren, dass sie ein jedes Wort verstehen konnten.
»Das war also dieselbe Kriegskasse, von welcher der Wirt erzählt hatte?«
fragte soeben Margot.
»Ja, jedenfalls.
Weißt du, wie viel darin ist?«
»Nein, jedenfalls aber zählt es nach Millionen.«
»Wer aber mag noch davon wissen?«
»Einige. Niemand aber kennt den Ort, wo sie vergraben liegt. Nur ich alleine weiß denselben.«
»Aber wie wirst du das benutzen?«
»Ich werde zunächst abwarten, welche Ereignisse der bevorstehende Krieg mit sich bringt. Dann werde ich wissen, was zu tun ist.«
»Oh, bitte, zeige mir den Ort, lieber Hugo. Ich möchte einmal wissen, wie es ist, wenn man auf einem verborgenen Schatze steht.«
»Das sollst du sofort erfahren. Komm.«
Er nahm sie bei der Hand und zog sie nach der Stelle, wo er genau wusste, dass da die Kasse vergraben lag.
»Hier, Margot, stehst du auf einem sehr, sehr großen Reichtum«, sagte er.
»Die Geister der beiden Toten werden ihn bewachen, so dass er keinem anderen in die Hände fällt.« Er drehte sich bei diesen Worten ein wenig nach rechts herum, um nach der Stelle zu deuten, wo der Mörder neben seinem Opfer lag, und dabei fiel sein Auge auf die Sträucher, hinter denen die beiden Lauscher steckten.
»Donnerwetter, jetzt hat er mich gesehen«, flüsterte Richemont.
»Ich denke es auch«, sagte Rayak ganz leise.
»Nein, doch nicht. Er spricht mit Margot ganz unbefangen weiter. Der Kerl muss keine Augen haben.«
Der Sprecher irrte sich sehr. Königsau hatte nicht nur ihn gesehen, sondern auch bemerkt, dass dort noch ein zweiter in der Nähe steckte. Er erschrak zwar, hatte aber die Geistesgegenwart, sich nichts merken zu lassen, und fuhr ruhig in seinem Gespräche fort.
»Übrigens ist dies nicht der einzige Schatz, den ich kenne.«
»Wie, du kennst noch mehrere?« fragte Margot erstaunt.
»Ja, liebes Kind, ich bin an jenem Tage außerordentlich glücklich gewesen. Jene Spitzbuben hatten nämlich zu derselben Zeit einen großartigen Diamantendiebstahl ausgeführt. Die Steine sind hier in der Nähe vergraben.«
»Wo?«
»Nicht weit vom Ausgang der Schlucht.«
»Was für Wunderbares ich heute erfahre. Das hast du alles damals belauscht, lieber Hugo?«
»Ja.«
»Was wirst du mit den Steinen beginnen?«
»Jetzt darf ich mich leider noch nicht sehen lassen. Später aber werde ich sie den rechtmäßigen Eigentümern wieder zustellen.«
»Ich danke dir, Hugo, obgleich ich es von dir nicht anders erwarten konnte. Für einen anderen wäre die Versuchung, die Steine für sich zu behalten, außerordentlich groß gewesen.
Für mich nicht. Ich kenne meine Pflicht, und zu dieser gehört es, dass ich für die Sicherheit dieses Schatzes Sorge trage.
Die Steine sind nämlich so unvorsichtig versenkt, dass sie durch einen einfachsten Zufall leicht entdeckt werden können. Darum bin ich mit dir hierher gegangen, um sie mit deiner Hilfe besser zu verbergen.
Wohin?
Ich habe den Plan, sie zu der Kriegskasse zu stecken. Diese liegt ja an einem Orte, der niemals in den Verdacht kommen wird, einen Schatz, und zwar einen so großen, zu verbergen. Stimmst du bei?
Was du tust, das ist mir recht.
So warte hier, liebe Margot, bis ich wiederkomme. Ich werde jetzt die Diamanten holen.
Wie lange währt es, bis du wiederkommst?
Vielleicht 10 Minuten.
Oh, das ist sehr lange. Wie nun, wenn wir verfolgt werden?
Das geschieht vielleicht, aber kein Mensch wird ahnen, dass wir hier in den Bergen stecken. Wir sind vollkommen sicher.
Ich fürchte meinen Bruder.
Ich nicht. Ich glaube nicht, dass er mir gewachsen ist.
Aber ich mag nicht 10 Minuten lang hier allein bleiben, wo diese beiden Toten begraben liegen. Bitte nimm mich lieber mit.
Nun gut, in 10 Minuten sind wir wieder hier und 5 Minuten dauert das Vergraben der Steine. So können wir also nach einer Viertelstunde wieder aufbrechen.